Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
Caroline Fetscher. Sie ist Journalistin bei der Zeitung Tagesspiegel. Frau Fetscher, schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Tag.
Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. In Aachen geht die Fridays for Future Demonstration gerade los. Aber das ist nicht der einzige Schauplatz, wo es heute um Klimawandel geht. Wir haben noch nördlich von Aachen, da ist das Aktionsbündnis Ende Gelände. Die wollen einen Tagebau blockieren. Die machen sich gerade auf den Weg. Dann haben wir noch in Bonn gerade UNO-Klimakonferenz. Und in Dortmund spricht immerhin noch die Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Da geht es auch auf dem Kirchentag um den Klimawandel. Jetzt haben wir 4 Orte zur Auswahl. Was wäre für Sie das Spannendste heute?
Sind alle wichtig. Es ist aber, denke ich, in Aachen wahrscheinlich doch am meisten los. Und was mich da so fasziniert, ist, dass wir da mit der Generation zu tun haben, die wir, also ich gehörte zu vor 30 Jahren 10 Jahre lang zu den Greenpeace-Aktivisten, die wir sozusagen, deren Eltern wir beeinflusst haben. Das sind die erste Generation von Kindern mit ökologisch infizierten Eltern sozusagen. Und die brechen da jetzt auf. Die sind aufgewachsen in diesem Selbstverständnis, die Erde darf nicht kontaminiert werden und das Klima darf nicht überstrapaziert werden. Und das ist für die so völlig klar, dass die damit, ich habe fast das Gefühl, wie mit einem kollektiven, konstruktiven Instinkt da losziehen. Und das, ich finde es faszinierend, wie diese Massenbewegung auch international funktioniert. Ja. Und das ist ja in Aachen eigentlich das Phänomen. Also der Kirchentag ist ja doch eher ein bundesweit, also deutschlandweites Projekt. Aber in Aachen sind die aus mehreren 16 Nationen da. Das ist einfach ein Phänomen, das hatte man so noch gar nicht in der Geschichte. Ein kleiner Kinderkreuzzug.
Ja. Okay, ein Kinderkreuzzug im positiven Sinne. Und der ist natürlich für diese Fridays for Future Organisatoren auch heute, mir auch selber gesagt, ein hochsymbolischer Tag. Heute geht es eben darum, dass Klima außerhalb von Grenzen auch stattfindet, Klimawandel. Das gab es aber noch ganz andere Symbolik, nämlich gestern in Brüssel. Da ging es um eine Fußnote. Und wir wollen gleich mal nach Aachen schauen und fragen, wie denn das die Motivation da heute beeinflusst hat. Heute ist Caroline Fetscher bei uns zu Gast. Sie ist Journalistin beim Tagesspiegel. Frau Fetscher, wir haben gerade schon ein bisschen über Fridays for Future gesprochen, wie wichtig für die dieser Tag heute ist, weil es eben eine internationale Demonstration sein soll. Also hochsymbolisch natürlich. Der Klimawandel macht an keiner Grenze Halt. Dann haben wir aber heute eben auch die Nachwehen von einer hohen Symbolik, nämlich gestern in Brüssel. Da war der EU-Gipfel und die haben auch ein elementares Zeichengesetz, kann man sagen. Die haben nämlich ein wichtiges Ziel, eine wichtige Zahl zum Klimaschutz in eine Fußnote verbannt. Es geht um die Treibhausgasneutralität bis 2050. Einige Staaten wollten nicht mitmachen. Deswegen wurde das Ganze in eine Fußnote strafversetzt, würde ich mal sagen. Das hat ja auch einen hohen symbolischen Charakter. Was prallen da heute für zwei Welten aufeinander?
Naja, was in Brüssel passiert, ist sozusagen in nutre, im Kern, ein Symbol dafür, wie die gesamte Europäische Union im Moment aussieht und wie sie mit ihren Prioritäten umgeht. Sie muss erst mal sich selbst sortieren und ist ja mit ihrer Personalfrage nicht klargekommen. Pokert da im Augenblick. Die Mehrheiten waren zum Teil erschreckend während der letzten Europawahl in Richtung rechts gegangen. Die Parteien der Mitte rangeln jetzt miteinander. Und das Klima im Parlament ist ihnen im Augenblick wichtiger als das Klima von unserem Gast hier oder Ihrem Gast, ja.
Wir wollen nämlich mit Tobias Holle sprechen. Der ist am Telefon, er ist in Aachen, er ist dort Mitorganisator der heutigen Demonstration, wenn er nicht gerade Umweltingenieurwissenschaften studiert. Hallo, Herr Holle.
Guten Tag.
Herr Holle, jetzt haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen über die Symbolik der Fußnote in Brüssel. Wie ist das bei Ihnen angekommen in Aachen?
Ja, also es zeigt einfach, wie die Prioritäten aktuell gesetzt sind in der Europäischen Union, aber auch in den einzelnen Mitgliedstaaten. Vor allem, wenn das in der ersten Version noch nicht mal drin stand, dann zeigt es ja einfach, dass auf dieses Thema einfach sehr wenig Rücksicht bzw. gar keine Rücksicht genommen wird und es mehr eine Notwendigkeit ist, weil es ja irgendwie sein muss und es nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit angegangen wird.
Worauf Sie anspielen, ist, dass diese Fußnote, über die wir gerade gesprochen haben, im ursprünglichen Text sogar vergessen worden ist. Die musste dann noch nachgereicht werden. Aber hat die EU damit eigentlich ihr Anliegen gestern faktisch begraben?
Damit haben einige EU-Staaten ihre Ambitionen begraben. Die Ambitionen sind gleichzeitig auch noch nicht genug, wären aber ein gutes Zeichen gewesen. Nur die EU als Institution muss man sich in dem Zusammenhang auch fragen, ob sie sich solche Ziele zusammensetzen kann oder ob das aktuell nicht möglich ist, solche wichtigen Schritte anzugehen.
Wollen Sie denn dann tatsächlich heute mit dem heutigen Tag dann sagen, okay, Brüssel macht das eine, aber wir sind immerhin 16 Nationen, das ist jetzt nicht ganz das EU-Niveau, aber wir versuchen da trotzdem noch dagegen zu halten. Es erscheint mir, wenn ich auf das sehe, was in Brüssel passiert, ziemlich aussichtslos.
Naja, wir haben ja auch Menschen aus Polen, Tschechien, Ungarn, die gerade genau das Thema Klimaschutz ganz an erste Stelle stellen. Die sind hier heute auch auf der Demo. Und das zeigt auch einfach, dass es vielleicht den Staats- und Regierungschefs nicht wichtig ist in diesem Fall, aber für die Menschen in dem Land ist das tatsächlich auch ein Thema.
Ja, was ich wirklich klasse finde, Herr Holle, ist, dass Sie nicht sagen, wir warten, bis wir an der Macht sind. Ich habe früher bei Greenpeace gearbeitet, und man hieß das immer, solche NGOs, Government in Waiting. Und teilweise ist es ja wirklich dann auch Realität geworden. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass Sie gegen diesen Trend angehen, von dem man heute, jeden Tag hört, dass Leute sagen, was macht das mit Ihnen? Sie sagen, was machen wir oder was macht ihr? Sie zeigen auf die Erwachsenen oder die Leute, die jetzt bereits in Amt und Würden und an der Macht sind und fragen, was macht ihr? Und fragen sich selber, was können wir machen? Und insofern würde ich dem Kollegen hier im Studio widersprechen, wenn er sagt, das ist aussichtslos. Ich habe die Erfahrung damals gemacht, dass viele der Kampagnen absolut aussichtsreich waren. Also wo man auch anfangs eben dachte, wir kommen da nicht weiter. Es ist natürlich eine Riesenkampagne, die Sie jetzt haben, weil es fast jeden Bereich der Gesellschaft betrifft. Darf ich noch ganz kurz für Sie was fragen?
Sie dürfen auch länger fragen.
Ja, wir haben früher, also sag ich mal, ich bin 1958 geboren. Früher ging es eigentlich um Systemwandel. Man wollte das gesamte kapitalistische System verändern. Das ist jetzt ganz klar. Es gibt viel realistischere Konzepte. Ich habe neulich den Begriff von Josef Stiglitz gelesen, von dem Wirtschaftsnobelpreisträger, Progressive Capitalism. Könnten Sie damit was anfangen?
Es ist sehr schwierig, das Wort Kapitalismus in diesem Fall zu verwenden, denn wir sagen einfach, es muss ein System sein, das in den planetaren Grenzen wirtschaftet. Und das ist der Kernpunkt. Und in welchem System das geschafft wird, das ist erstmal zweitrangig. Aber es muss geschafft werden, diese planetaren Grenzen einzuhalten, wie wir auch in unseren Forderungen gesagt haben. Und wenn das in einem Kapitalismus, einer Art Kapitalismus funktioniert, dann funktioniert es dort vielleicht, diesen Progressive Capitalism. Aber das können wir aktuell nicht sagen. Und da ist es viel, viel wichtiger, nicht auf den Kapitalismus zu achten, sondern auf die Umwelt und das Klima.
Jetzt versuchen Sie aber, glaube ich, in netten Worten zu sagen, dass es mit Kapitalismus eigentlich nicht geht.
Doch, mit den Instrumenten des Kapitalismus geht es.
Mit reguliertem Kapitalismus.
Wir sind aktuell an dem Punkt, dass wir es nicht einfach so sagen können, wir können so weitermachen, wir müssen andere Werte, nicht das Geld an erste Stelle stellen, sondern wir müssen die Menschen und das, in dem die Menschen leben, also die Umwelt an erste Stelle stellen und was da drunter kommt, da kann man dann sehr gerne auch politische Debatten darüber führen.
Und Sie hätten ja auch noch ein großartiges Argument, denn was heute zwar teuer ist, wäre, wenn man es unterlässt, morgen noch unendlich viel teurer. Also insofern haben Sie auch ein Geldargument, wenn Sie wollen, ja?
Genau, aber das ist tatsächlich nicht unsere Kerndebatte, denn genau, wir wollen uns einfach das Klima und alles zu Herzen nehmen und alles, was danach kommt, das ist zweitrangig und da wird es auch noch drum gehen, aber das Erste ist erstmal das Allerwichtigste, denn wir haben einfach nicht mehr viel Zeit.
Herr Holle, jetzt wollen wir noch was Atmosphärisches fragen. Wir haben Sie vor dem Gespräch gebeten, sich einen ruhigen Ort zu suchen und jetzt hören wir im Hintergrund die ganze Zeit das Vogelgezwitscher. Wo ist denn die Demonstration gerade?
Naja, wir haben ja verschiedene Schweife, die dann zu einem zusammenführen und zur Neuendkundgebung laufen. Ich bin an dem Startpunkt im Westpark und der Startpunkt im Westpark ist, wie gesagt, in einem Park. Und der Zug bewegt sich jetzt langsam los und ich bin jetzt ein bisschen dahinter und muss gleich gucken, dass ich nachlaufe. Genau, aber das heißt, da gibt es etwas Vogelgezwitscher und im Hintergrund höre ich aber auch schon die Menschen rufen.
Tobias Holle organisiert die Demonstration von Fridays for Future in Aachen heute mit 16 Nationen, bis zu 20.000 teilnehmende Menschen werden erwartet. Herr Holle, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Frau Fetscher, es gab eine Fußnote aus Brüssel, nämlich die Fußnote zum Klimawandel. Es geht darum, dass sich die Mehrheit der EU für Treibhausgasneutralität bis 2050 ausspricht. Das war einigen Staaten wichtig, das wenigstens eine Fußnote zu schreiben, weil es das nicht in die Gipfelerklärung geschafft hat. Mhm. Vor allem einige osteuropäische Staaten haben sich dagegen gewehrt. Jetzt ist die Frage, diese Fußnote ist dann auch noch vergessen worden, musste dann nachgereicht werden. Die Frage, die sich für mich stellt, das ist ein essentielles Thema. Fridays for Future beschäftigt das. Sehr viele Menschen beschäftigt das in ganz Europa, Klimawandel. Und die EU schafft es nur, das mit Fußnoten sich irgendwie über die Zeit zu retten. Mhm. Was ist das für ein Signal, was ein da Fußtritt. Die Europäische Union angeht? Ein Fußtritt.
Ist das, ja.
Fußtritt per Fußnote.
Entschuldigung, dass ich Ihnen da ins Wort gefallen bin. Aber das,
Sie konnten
das,
sich kaum
das,
zügeln.
Ja, genau. Ja, das ist natürlich schon ein Zeichen dafür, dass die innere Strukturiertheit und organisierte Zielgerichtetheit der Europäischen Union im Moment nicht da ist. Und die osteuropäischen Länder, letztlich geht es um ein Klimaziel 2050, das ist über 30 Jahre hin. Also die haben, glaube ich, solche Europaphobie im Moment und solche Phantasmen über das, was Europa ihnen verbietet oder aufdrängt oder auszwingt, also die Länder, die schon drin sind in der Europäischen Union, dass die da immer blockieren werden. Und deshalb stellt sich ja die Frage nach diesem Einstimmigkeitsprinzip. Mhm. Und damit sind sie offenbar hier nicht weitergekommen. Da müsste man tatsächlich mal überlegen, ob nicht ein anderes Abstimmungs- oder Vereinbarungsprinzip sinnvoller wäre, ob man da nicht zumindest Mehrheiten schaffen könnte, 75% Mehrheiten oder so. Widersinnigerweise gibt es ja andere osteuropäische Staaten, die nichts lieber hätten, als in der EU zu sein und mitzumachen. Albanien, Serbien, Bosnien. Also es ist eigentlich ziemlich verrückt. Und auch wenn man heute Polen anschaut, Polen, Tschechien, also die blockierenden Staaten, dann waren die ja wild darauf, zur EU zu gehören, haben wahnsinnige Vorteile davon. Es ist mir immer noch teilweise rätselhaft, wieso die diese Vorteile nicht begreifen und nicht verstehen, dass sie ihre eigene Zukunft, ja auch ihre eigene Gut, die wollen die Kohle abbauen, ist mir klar. Ja.
Aber die Vorteile sehen sie doch eigentlich auch, oder? Zum Beispiel eben durch Subventionen. Es geht ja hier um eine konkrete Frage. Das hat ja auch oft innenpolitische Gründe, warum eine Regierung dagegen ist.
Ja, sie sind doch, sie sind nicht alle komplett EU-feindlich. Aber sie blockieren, sie sind störrisch, sie sind querulantisch. In vieler Hinsicht funktioniert eben die Kooperation nicht, ja.
Glauben Sie, es würde helfen, dann denen sozusagen ihre Macht zu nehmen? Sie haben das Einstimmigkeitsprinzip genannt. Alle müssen zustimmen für so etwas Essentielles, damit das dann auch wirklich in den Gipfeltext reinkommt, in welcher abgeschwächten Form auch immer. Wenn man jetzt sagt, wir haben ein Mehrheitsprinzip, das wird ja in den EU-skeptischen Ländern nicht gerade für Euphorie sorgen.
Eigentlich gilt es in der Demokratie immer. Und da, wo es nicht gilt, also sagen wir mal zum Beispiel der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit seinem Veto-Prinzip, wo wirklich alles blockiert werden kann durch Nationen, die ihren Egoismen folgen.
Ist ja höchst undemokratisch.
Ist auch höchst undemokratisch und hat noch wirklich selten produktive Ergebnisse gebracht.
Jetzt haben wir machen wir es uns sehr leicht zu sagen, die Osteuropäer, wir meinen jetzt damit vor allem zum Beispiel Polen oder Tschechien, die sich eben dagegen ausgesprochen haben. Jetzt haben wir natürlich, auf der anderen Seite wird das immer gerne gesagt, das deutsch-französische Tandem, was sich bemüht, Europa voranzubringen. Aber das ist ja auch eigentlich eine Freundschaft, die momentan zwar auf dem Papier noch existiert und auf vielen kleinen Ebenen, ja, aber wenn wir uns die Zusammenarbeit der beiden Regierungen anschauen, dann kann man ja auch nicht gerade sagen, dass das ein Motor für Europa ist.
Das würde ich so pauschal nicht sagen, vielleicht auch, weil wir das weder Sie noch ich im absolut alles im Detail kennen. Was wir im Moment sehen, ist ja diese Blockade bei der Personalpolitik oder dieses Patt oder das Nicht-Vorankommen.
Das ist
also
ja
Macron mit dem Kandidat Weber, Frau Merkel bevorzugt, nichts anfangen kann. Und dass da die Frage nach dem Spitzenprinzip gestellt wird, das muss erstmal sich sortieren. Ich denke, dass die deutsch-französische Freundschaft einfach immer noch ein riesiges Erfolgsmodell ist.
Aber nicht so übertragen auf eine gemeinsame europäische Politik? Ist das alles zu komplex?
Naja, Macron ist ein wirklicher überzeugter Europäer. Und wir haben ja dann gesehen, dass er kam mit seinen großen Vorschlägen für mehr Integration und da hat Merkel zögerlich und langsam und dann erst mal gar nicht und so reagiert. Aber ich denke nicht, dass sie dagegen ist. Sie ist keine Anti-Europäerin. Sie hat einen anderen Stil, sie hat ein anderes Temperament. Sie hat eine völlig andere Sozialisation. Er ist sozusagen ein Wunderkind, das Überflieger, der sich frei entfalten konnte. Sie kommt bekanntermaßen aus der DDR und hat eine ganz andere Kondition, völlig anderer Charakter. Trotzdem, wenn ich die beiden sehe, dann denke ich immer noch, Vernunft ist da das überwölbende Prinzip bei allen beiden.
Wir reden jetzt über etwas, was noch akuter ist als der Klimawandel. Und natürlich ist der Klimawandel schon sehr akut. Allerdings, wenn wir uns auf das Verhältnis USA-Iran konzentrieren jetzt, dann muss man schon sagen, diese Meldung von heute Morgen, da hat man schon erstmal kurz gezuckt. Es geht darum, die New York Times und andere amerikanische Medien haben berichtet, dass US-Präsident Donald Trump Militärschläge gebilligt haben soll gegen den Iran, diese Entscheidung danach aber wieder revidiert haben soll. Das Ganze natürlich eine Reaktion auf den Abschuss einer amerikanischen Drohne. Was war Ihr Gefühl, als Sie das heute Morgen gelesen haben?
Als allererstes habe ich gedacht, ist das kalkulierter Bluff oder ist das eine politische Panne? Und dass genau dieses Spannungsverhältnis, dass wir das nämlich nicht beantworten können, mitgehört zu Donald Trumps Strategie, ob das eine bewusste oder nicht ist. Hm. Auf jeden Fall, wenn er so unberechenbar ist, kriegt man mehr Angst vor ihm, als wenn er sagt, ich mache erstens, zweitens, drittens, ja. Und das war so mein Gedanke, dieses Kalkül oder Panne.
Das ist interessant, das war nämlich auch mein Gedanke und deswegen ist es schön, dass wir jetzt Jan Teschau am Telefon haben vom German Marshall Fund in Berlin. Er ist dort unter anderem für Außenpolitik zuständig. Hallo Herr Teschau.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Teschau, jetzt haben wir beide, Frau Fetscher und ich, gesagt, wir wissen nicht so ganz, was der amerikanische Präsident nun damit wollte. Was ist Ihr Eindruck? Was war Sinn und Zweck dieser, wenn es stimmt, geplanten Militärschläge?
Ja, also auch ich kann am Ende nur spekulieren über die Gründe, warum das dann am Ende wieder abgesagt wurde. Es gab eine Reihe von Spekulationen. Entweder hat Trump kalte Füße bekommen auf den letzten Drücker oder aber er hat sich dem Ratschlag seiner Berater gebeugt, vor allen Dingen der Militärs, die wohl zu diesem Zeitpunkt solche Eskalationen noch nicht wollten. Es gibt aber auch das Gerücht durch eine Eilmeldung, die heute reingekommen ist, dass es vielleicht zwischen den Amerikanern und den Iranern noch so eine Art Last-Minute-Diplomatie gab über das rote Telefon, wo man sich dann nochmal geeinigt hat. Am Ende wissen wir es nicht genau, wird wahrscheinlich irgendwann rauskommen. Die große Frage ist, so ähnlich wie das Frau Fetscher gerade gesagt hat, ist, wie dieses Spiel von Glaubwürdigkeit, denn darum geht es ja im Moment, ausgehen wird. Die Amerikaner, Trump hat den amerikanischen Nukleardeal aufgekündigt, um Druck auf den Iran auszuüben. Das macht er jetzt. Aber gleichzeitig ist er nicht bereit, das hat er mehrfach gesagt, sozusagen dort in den Krieg zu ziehen. Das heißt, seine Mittel sind am Ende begrenzt. Wie kommt man jetzt aus dieser Glaubwürdigkeitsfalle raus? Der Iran testet das gerade und keiner weiß, wie Trump am Ende aus der Falle, die er sich selbst gestellt hat, sozusagen wieder rauskommen kann.
Aber die Iraner sind ja nicht gezwungen worden, eine amerikanische Drohne abzuschießen.
Nein, die Iraner, die versuchen jetzt zu testen, wie weit sie mit Trump gehen können. Trump hat selber gesagt, er will den Krieg mit Iran nicht. Und wenn man sich anschaut, welche Mittel er, also militärischen Mittel er in der Region zusammengezogen hat, dann wirkt das auf den ersten Blick wie Säbelrasseln. Aber in Wirklichkeit ist es viel zu wenig, um tatsächlich in einen Krieg mit dem Iran zu ziehen. Und das ist für die Iraner ein Zeichen amerikanischer Schwäche. Und jetzt gucken sie, wie weit sie gehen können. Sie können so eine Drohne abschießen. Was wird dann passieren? Wird da sozusagen zurückgeschlagen, ja oder nein? Die testen die Grenzen aus dessen, was sie sich in der Region erlauben können. Und deswegen steht Donald Trump jetzt unter Zugzwang. Das Problem ist natürlich auch, dass die Iraner den Bogen nicht überspannen dürfen. Wenn sie es zu sehr austesten, dann kommt der Gegenschlag auf jeden Fall und der wird dann schmerzhaft.
Herr Teschau, nehmen Sie uns mit in dieses Weiße Haus, weil jetzt haben wir schon angesprochen, wir haben auf der einen Seite einen US-Präsidenten, der natürlich von sich sagt, ich will eigentlich keinen Krieg, der aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Mann ist, der niemals irgendeine Form von Schwäche öffentlich zugeben wollen würde. Und gleichzeitig haben wir natürlich noch viele außenpolitische Berater. Oft wird der nationale Sicherheitsberater John Bolton genannt, auch der Außenminister Mike Pompeo. Die haben ja auch eigene Ziele und eigene Interessen, was den Umgang mit Iran angeht. Also wie wird da gerade innerhalb des Weißen Hauses nach Ihrer Einschätzung darüber diskutiert?
Ja, die Fronten sind wohl auch im Weißen Haus verhärtet. Das ist nichts Neues. Das hat es eigentlich in jeder amerikanischen Präsidentschaft gegeben. Bei Trump spitzt sich das Ganze enorm zu, weil mit Pompeo und auch mit John Bolton natürlich wir im Grunde Hardliner haben. Vor allen Dingen Bolton, der auch an sowas wie Regime Change, also den forcierten Machtwechsel in einem Land glaubt. Und der da immer ganz harte Rhetorik auch aus dem Hut holt. Und dann haben wir auf der anderen Seite Trump selber, der die militärischen Abenteuer eigentlich nicht will. Ich glaube auch glaubhaft nicht will, denn das ist genau das Mandat, mit dem er ja zum Präsident geworden ist, nämlich die Amerikaner aus all diesen furchtbaren Verwicklungen rauszuholen. Und wir haben das Militär, das am Ende des Tages natürlich sozusagen den Anweisungen gehorchen wird, das aber gleichzeitig kein Interesse daran hat, aus einer Position der Schwäche heraus zu eskalieren. Eine Begründung für das, was jetzt da heute Nacht passiert ist, also die Absage Trumps, ist ja die, dass die amerikanischen Kräfte in der Region noch zu schwach sind, um eine Eskalation sozusagen glaubhaft herbeiführen zu können, dass also der richtige Zeitpunkt noch nicht gekommen war.
Ja, Entschuldigung, ich würde Sie gerne fragen, haben Sie nicht den Eindruck, dass Trump so auch oszilliert zwischen diesen beiden Polen, militärisch ja, nein, und dass er genau damit eben, wie wir anfangs ja schon sagten, diese Unsicherheit befördern will, die letztlich den Gegner einschüchtert, kleiner macht, beeindruckt, dass die Militärs sich vielleicht manchmal an den Kopf greifen bei seiner Art von Strategie. Ich denke nochmal an Nordkorea, wo er sozusagen gesagt hat, ich habe den größeren roten Knopf, ich habe die bessere Atombombe. Also er ist ja jetzt nicht die Taube, sondern er flattert zwischen Taube und Falke hin und her.
Ja, er flattert hin und her, aber das ist nach meiner Wahrnehmung kein präzises Kalkül, also eine genaue abgestimmte Politik, die einmal droht und dann wieder zurückzieht, um Unsicherheit zu erzeugen. Es sind tatsächlich diese zwei Herzen, die in Trumps Brust aufschlagen. Einerseits gibt es da das Gefühl, nein, wir können uns dieses alles nicht mehr leisten, wir müssen da raus. Und andererseits ist er derjenige, der natürlich als erster wie so ein Bully durch die Landschaft läuft und alle möglichen Leute einschüchtert. Und die Frage, die sich alle stellen, ja auch wir Europäer in anderem Kontext ist, blufft er nur oder schlägt er auch zu? Die Koreaner haben den Bluff von Trump schon einmal sozusagen durchschaut und haben ihn ganz schlecht aussehen lassen. Und die Iraner sind jetzt dabei zu überprüfen, ob das auch für ihre Region gilt. Und ich glaube, dass Trump da hin und her gerissen ist. Und dass er da überhaupt gar keinen wirklichen strategischen Plan hat, sondern er oszilliert, weil er selber über sein eigenes Vorgehen nicht in jeder Sekunde sozusagen genaue Klarheit hat. Er ist hin und her gerissen.
Was ist Ihr Griff?
Naja, oder vielleicht eben doch, weil genau dieses Spiel ja auch bei anderen Verhandlungen zumindest dafür geführt hat, in Nordkorea zumindest, auch wenn das hochsymbolisch ist, dass man sich zumindest an einen Tisch gesetzt hat. Sie sind skeptisch, Herr Techo.
Ich bin da skeptisch. Ich glaube, in Korea hat das dazu geführt, dass Amerika ganz schwach aussieht. Es hat sich mächtig aufgebläht. Es hat mit dem roten Knopf gedroht. Und am Ende des Tages musste Amerika feststellen, dass es keine Optionen hat, weil Nordkorea schon eine Nuklearmacht ist und deswegen militärische Optionen nicht wirklich in Frage kommen.
Der Iran ist noch keine Militärmacht. Deswegen abschließende Frage. Glauben Sie, dass es dann, obwohl das nun heute wohl abgesagt worden ist, zu einem Militärschlag kommen wird? In irgendeiner Form?
Also ich will das überhaupt nicht ausschließen. Ich glaube, dass wenn Iran den Bogen hier überspannt, wenn es die Amerikaner zu sehr auf die Probe stellt und Amerika durch solche Rückzugsaktionen wie heute Nacht zu schwach aussehen wird, werden sie irgendwann was tun müssen. Ich glaube nicht, dass das Trumps Ziel ist. Trumps Ziel ist es, den Druck zu erhöhen, ohne militärisch zuzuschlagen zu müssen. Aber wenn Iran hier unvorsichtig ist, dann kommt es zu einer Eskalation. Wir haben es hier eben mit zwei Seiten zu tun, die durchaus bereit sind, unvorsichtig zu agieren.
Jan Teschau vom German Marshall Fund. Vielen Dank für diese Einschätzung.
Vielen Dank.
Nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke durch einen mutmaßlich Rechtsextremen und nachdem wir in den letzten Tagen auch wieder Drohungen gegen Politikerinnen und Politiker gesehen haben, fordert die Gewerkschaft der Polizei jetzt mehr Personal für die Strafverfolgung im Internet. Das heißt von der Gewerkschaft, wir haben nicht die Kapazitäten, um das Netz nach Gefahren zu durchsuchen. Mein erster Gedanke war, das kann sicherlich stimmen. Mein zweiter Gedanke war, ist das überhaupt mit einer reinen Personalvergrößerung zu schaffen?
Tja, also autoritäre Berufe, das sind Berufe wie Polizei, Militär, Security-Personal etc., die tendieren eigentlich immer alle, und zwar in allen Ländern, nicht nur in Deutschland, dazu, selber so eine gewisse Tendenz in Richtung rechts und autoritär und nationalistisch zu haben. Das heißt, wir haben die Behörden erlebt, die Strafverfolgungsbehörden und auch die Verfassungsschützenden, als auf dem rechten Auge blind. Und ich denke aber, dass wir jetzt so eine Art Aufwachen mitverfolgen, gerade live sozusagen. Und die Gewerkschaft der Polizei ist innerhalb des ganzen Apparats, denke ich, die eher sozusagen der Mitte zuzuordnen. Aber dass sie nach mehr Personal im Bereich Cybercrime fragen, ist ja nicht neu. Also wir haben das besonders in dem Bereich, den man Kinderpornografie nennt und den man politically correct und richtigerweise Missbrauchsabbildungen nennen sollte. Ja, da haben wir das ganz oft gehabt. Da haben Abteilungen dicht gemacht, weil sie so viele Computer gestapelt hatten, dass sie die gar nicht durchschauen konnten und durchchecken konnten. Und dann gibt es bestimmte Fristen, gesetzliche, innerhalb derer, die geprüft werden müssen. Und wenn das dann nicht geschehen ist, müssen die zurück an den Besitzer. Also da waren einige der Leute in den Strafverfolgungsbehörden so verbittert, dass sie sagten, das Material liegt hier und wir dürfen das nicht, wir kommen nicht dazu, das auszuwerten. Ich halte das für absolut richtig, diese Forderung, weil im Moment ein Teil des Internets ist ein anomischer Raum, also ein Gesetz, ein de facto Gesetz, loser, gesetzfreier Raum, aber de jure ist es ein regulierter Raum oder sollte einer sein. Es kann nicht sein, dass wir Nischen haben in der Gesellschaft, wo überhaupt kein Gesetz gilt.
Also halte ich zwei Punkte fest. Auf der einen Seite für mehr Personal sagen Sie ja, Sie haben aber auch strukturelle Probleme angesprochen, Polizei oder auch beim Militär. Das war gestern auch Thema beim TV-Talk von Maybrit Iller und da hat der Autor Olaf Sundermeier sich folgendermaßen geäußert. Es geht ähnlich wie das, was Sie gerade gesagt haben.
In Görlitz ist fast ein Oberkommissar der sächsischen Polizei zum AfD-Bürgermeister gewählt worden, vor wenigen Tagen, wenn selbst die Polizei mentalitätsmäßig nicht auf der Seite derjenigen stehen, die sich für Menschenrechte einsetzen, sondern auf der Seite der Menschenfeinde, dann ist es eine Situation, die für Kommunalpolitiker einfach hochgefährlich ist. Da reicht es nicht, wenn man sagt, ich habe hier eine Morddrohung erhalten, schicken Sie mal einen Streifenwagen.
Heißt das, die Polizei ist eher Teil des Problems statt Teil der Lösung?
In einigen Teilen unseres Staates mit Sicherheit und natürlich gerade innerhalb der ehemaligen DDR, also den neuen Bundesländern, wo die AfD und andere rechte Gruppierungen solchen Zulauf haben, ist das selbstverständlich, macht das nicht Halt vor der Polizei. Im Gegenteil, da würde ich mal vermuten, ohne dass ich empirische Daten habe, dass gerade da der Prozentsatz von Sympathisanten noch sehr viel höher ist. Also die DDR, manchmal habe ich das Gefühl, da wird Protest jetzt nachgeholt, den man zu DDR-Zeiten nicht äußern konnte. Also wenn ich denke an die Leserbriefe, die ich bekomme von also Leuten aus der ehemaligen DDR, wo immer drin steht Lügenpresse und ihr seid das neue Deutschland und ihr seid von Angela Merkel direkt bezahlt etc. Das kommt aus allen Berufsgruppen, auch aus solchen. Und dann denke ich immer, das hätten die damals gern dem neuen Deutschland gesagt und konnten nicht. Und jetzt holen die das nach. Ja. Das ist so eine Teilerklärung, die ich habe für das Phänomen, dass wir das im Osten haben. Und trotzdem gibt es ja dort auch, gibt's dort auch Leute, die Bürgerrechte hochhalten, auch innerhalb des Polizeiapparates. Also es gibt welche, die ganz normale, zivile, demokratische Beamte sind. Ja. Und gerade die Soros-Stiftung will übrigens, habe ich heute gehört, im Osten jetzt Büros aufmachen, um dort die Demokratisierung voranzutreiben. So wie sie das früher gemacht hat in den osteuropäischen Staaten. Das fand ich sehr interessant.
Bei mir ist Caroline Fetscher vom Berliner Tagesspiegel. Frau Fetscher, wie oft schauen Sie am Tag auf die Uhr?
Zu oft.
Zu oft?
Ja, ja. Ich fürchte ja.
Zeitdruck, das ist schon etwas, was Sie auch kennen in Ihrem Alltag. Das Regulieren.
Ja. Das, ja, sind überall Uhren aufgestellt, auf die man jederzeit gucken kann. Ja.
Vielleicht wollen Sie dann auf eine kleine nördliche Insel von Norwegen ziehen, denn die überlegen, ob sie nicht einfach die Zeit abschaffen. Der Grund ist, die haben dort 69 Tage im Jahr Sommer-Sonnenwende. Das heißt, es ist die ganze Zeit hell. Die Sonne verschwindet nie und jetzt heißt es dort, wir haben eigentlich keine zeitlichen Begrenzungen. Unsere Kinder spielen auch mal nachts um zwei Fußball. Warum brauchen wir eigentlich dann noch dieses Konzept der Zeit? Wäre das eine Idee für Sie?
Erstmal klingt das ja ganz zauberhaft nach der Insel der Seligen. Dass da aber überhaupt kein Unterschied zwischen Tag und Nacht gemacht wird, ist irgendwie unheimlich.
Ja? Ja.
An sich ist aber das Konzept eines zeitlosen Ortes, ist ja ursprünglich das Paradies, nicht? Also wo es sozusagen keine Chronologie gibt und eben nicht diese Armbanduhr oder überhaupt die Uhr, die Termine, der Zeitdruck, sondern wo das Leben fließen darf, ja? Und dass das in Skandinavien auf die Idee kommt, erinnert mich sofort an Astrid Lindgren und Bullaby und die Insel Saltkrokan mit der Feriengeschichte. Und es gibt natürlich da auch Konzepte der Hortus Conclusus, das ist der geschlossene Garten, das ist auch das Paradies-Gärtlein-Konzept, kennt man aus der Ikonografie der Kunstgeschichte. Oder eben der Locus Amoenus, das ist der liebliche Ort. Und da ist immer die Idee, das ist entweder eine Insel oder es ist eine Mauer drumherum. Und innen drin sind Zustände, in denen all das nicht gilt, was die äußerlichen Zwänge der Welt sonst bedeuten.
Das heißt, es würde aber höchstwahrscheinlich dann doch nur auf einer kleinen Insel in Norwegen funktionieren. Und bei uns hier wird es ja trotz allem immer dunkel und hell. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, nachts um zwei die Zimmerwände zu streichen, weil es eben einfach geht.
Naja, also das Wort Zeitlosigkeit, also das war es jetzt, worauf ich eingehen wollte, das impliziert eben tatsächlich so einen paradiesischen Zustand. Und dieser Zustand, in dem es keine Unterschiede gibt zwischen hell und dunkel, also, sondern immer einer Stufe von Licht besteht, das erinnert eher an genau das Gegenteil, an eine beleuchtete Zelle oder so, ja, oder einen Keller, in dem man nicht weiß, ob Tag oder Nacht ist.
Ein Leben ohne die Zeit. Für Caroline Fetscher ist es durchaus vorstellbar, das habe ich hier gerade rausgehört.
Naja.
Wir haben gerade schon über die Zeit gesprochen und uns bleibt noch ein bisschen Zeit. Jetzt waren Sie am Ende, Frau Fetscher, ein bisschen vorsichtig, als ich gesagt habe, ein Leben ohne Zeit, das könnte Sie sich schon vorstellen. Ich hatte letzte Woche ein versuchtes Leben ohne Zeit. Wir waren im Urlaub und wir hatten die große Devise, Handys bleiben aus. Es ist mir unglaublich schwer gefallen, weil das ist schon eine große Orientierung.
Aber Sie haben es geschafft.
In Teilen.
In Teilen. Ich sage immer, analog wird der neue Luxus sein.
Ja.
Man wird irgendwann dafür bezahlen, dass man an Orte kommt, wo es kein WLAN gibt. Das wird dann sozusagen die 5-Sterne-Qualität sein.
Bis dahin ist es vielleicht noch ein bisschen Zeit, Frau Fetscher. Unsere Zeit ist jetzt auch abgelaufen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Gerne.
Und Ihnen jetzt ein schönes Wochenende.